Es ist wirklich schön bei euch. Es ist schön bei euch, ich bin gern da. Du hast gesagt, ich sehe schon so viel da, ich bin glaube ich erst das dritte Mal da. Also, so viel ist noch gar nicht. Ja? Aber es ist schön, wenn ich irgendwie so einen Eindruck hinterlasse, dass man meint, ich sehe so viel da. Aber für mich ist es wirklich nicht, dass ich das Gefühl habe, ich komme an einen fremden Ort, sondern es ist für mich ein Heiko. Ich kenne den einen oder anderen von euch schon ein bisschen besser. Zum Beispiel Joni habe ich immer jeden Dienstag im Office gesehen. Im Shooter ist er gar nicht so schlecht. Wenn du nicht gerade einen schlechten Tag hast. Hast du auch schon gehabt. Aber das haben wir alle. Und darum bin ich gerne. Ich habe heute erfahren, dass der Drummer, wo hockst Tobi, dort hinten, der hat an meinem Hochzeit gespielt. Er hat mich gefragt, komme ich dir nicht bekannt vor? Ich habe gesagt, überhaupt nicht. Er hat gesagt, er hat an meinem Hochzeit gespielt. Dann habe ich gesagt, du bist ein geiles Ich. Habe nicht gewusst. Aber schön, Tobi. Du hast gut gespielt. Wir haben einmal ja gesagt. Ja, wie machen wir jetzt da den Bogen? Vom Tobi zu Jesus. Das ist immer sehr nah. Von Tobi zu Jesus. Familie. Vom Ja-Wort. Genau. Vor 5 Jahren habe ich geheiratet. Eine wunderbare Frau, Manuela aus Laufor ursprünglich. Wir wohnen jetzt aber im Glarnerland. Ich habe ein Foto von meiner Familie da hinten. Das ist ja die Einsegnung von unserem Sohn. Der kleine Knab dort. Er ist eine Freude. So ein Bub ist eine Freude. Natürlich auch ein Mädchen. Ich liebe Familie. Ich liebe Familie, darf mit der Familie unterwegs sein. Familie ist ein Abenteuer. Und ich rede jetzt nicht, okay, am Anfang rede ich vor allem von der biologischen Familie, aber ich glaube auch an die geistliche Familie. An die Familie verbunden durch Jesus Christus. Darum fühle ich mich wohl da. Weil du, Schwester, Brüder bist für mich. Und nicht ein Fremder. Sondern ein Teil von dieser Familie, wo ich auch dazugehören darf. Und Familie ist so ein Abenteuer. Biologische Familie, du hast kleine Kinder oder wir haben kleine Kinder, du wirst angeschissen, angekotzt, angepisst. Passiert alles. Du verlierst die Nerven, du magst nicht mehr aufstehen in der Nacht. Ich bin ganz schlecht in der Nacht aufstehen. Ich habe gerade letztens meine Nerven verloren. Meine Frau hat gesagt, ich würde die Nacht übernehmen. Eine Woche vorher ist es super gut gegangen. Wir haben immer einen Deal, mein Sohn und ich. Ich sage immer, du schlafst durch, weil ich muss schauen. Dann funktioniert das. Tag später geht es nicht mehr, weil die Frau muss aufstehen. Und dann hat sie das eine Woche später wieder gefragt. Und ich habe gedacht, das ist kein Ding, das schaukeln wir. Hey, und dann hat er angefangen zu heulen, irgendwie um 12 in der Nacht. Und ich bin wirklich so ein bisschen Muffel, wenn ich aufwache, einen Moment lang. Der hat mich in Wahnsinn getrieben. Ich bin meine Frau geweckt und gesagt, ich kann nicht mehr, du musst gehen. Und dann ist sie gegangen und ich bin liegen. Und so ist Familie manchmal auch gar nicht so einfach, aber immer spannend. Und ich habe gemerkt, nebst allem, was schwierig ist, gibt es ja so viele schöne Momente. Du lachst so viel. Unsere Tochter fängt an zu schwätzen. Sie fängt an, uns nachschwätzen. Sie sagt manchmal Sachen, die wir nicht wissen, woher sie das hat. Und du musst einfach lachen am Tisch und du fragst dich. Letztens bin ich im Auto gefahren. Ich bin zu meinen Eltern gefahren. Ich habe meine Tochter neben zugenommen im Auto. Auf der Beifahrersitz. Sie hat das mega gefühlt, so rausgeschaut wie eine Grosse. Und dann schaue ich irgendwann mal zu ihr rüber und sie hat die Hände gefaltet und den Kopf so drinnen. Und dann dachte ich, ist das wegen meinem Fahrstil? Oder? Und ich habe sie gefragt, Saira, was machst du eigentlich? Bist du etwa am Betten? Dann sagt sie, ja. Dann sage ich, für wen bettest denn du? Dann sagt sie, für Eja und Papa. Das sind meine Eltern, das sind ihre Großeltern. Dann habe ich gesagt, das ist super, dass du bettest. Nur weiter betten. Und dann schaut sie mir und sagt, Papa, führen schauen. Kein Unfall passieren. Dann habe ich gesagt, ist gut, ich schaue vorne. Dann habe ich schön vorne geschaut, zwischen ihnen wieder rüber. Dann hat sie immer wieder so gespinselt. Ich habe schnell wieder vorne geschaut. Und das sind so die Momente, wo du denkst, hey, da ist Leben drin. Das ist so schön, dafür das miterleben, wie ein Kind von Windeln kacken, aufs Heffi gehen, aufs WC hocken, anfängt schwätzen, laufen, kriechen, essen. All das darfst du miterleben. Und höchst wie tief in der Familie, ich habe gemerkt, dass meine Familie, inklusive meine Ehefrau und unsere Ehe, mich näher zu Gott hinbringt. Näher zum Vater, an sein Herz. Wenn ich die Nerven verliere, muss ich zu Gott gehen und sagen, hey, ich kann es nicht mehr handeln, hilf du mir. Wenn ich die grösste Freude habe mit meiner Familie, dann weiss ich, ich kann Gott danken sagen dafür, für das, was er mir anvertraut hat und geschenkt hat. Und wir schleifen einander und ich glaube auch, dass ich du, meine Kind, auch die Vaterliebe nochmal neu haben dürfen begreifen. Sich immer wieder gesehen, wie ein Aspekt oder ein kleiner Blick darauf, wie der Vater im Himmel mich muss lieben, weil ich meine Kinder so bedingungslos liebe. Du hast den Moment, wo dein Sohn dich so nervt und am Morgen stehst du auf und nimmst ihn in den Arm und es ist, als wäre nichts gewesen. Du hebst ihn und weißt, das ist mein Sohn und ich liebe dich. Und ich sage viel meinen Kindern, wenn ich sie ins Bett tue, dann sage ich, du musst eins wissen, Kind. Ich liebe dich. Ich liebe dich aus tiefstem Herz. Du bist mir so kostbar und ich bin stolz auf dich. Aber vergiss nie, dass da ein Vater im Himmel ist, der dich noch mehr liebt, als ich sie könnte. Da ist ein Vater im Himmel, der immer wird bei dir sein und immer dein Vater wird sein. Kein Fehler macht, dich gemacht hat, so wunderbar wie du bist, aber da ist ein Vater, der dich liebt. Und das ist mir wichtig. Dass meine Kinder, aber inklusive ich, dass wir den Vater kennen. Und darum liebe ich Familie, weil sie mich näher an das Vaterherz anbringen. Dort hin zu dem Gott, auf seinen Schoss. Und dort möchte ich sein. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, ob du dich schon mal gefragt hast, gibt es einen Gott? Und wenn du dir die Frage irgendwie beantwortet hast, hast du vielleicht gedacht, wie ist denn der Gott? Wer ist der Gott? Vielleicht ist es manchmal nicht so greifbar, über den Gott zu hören oder den Gott will jetzt erleben oder irgend so ein Buch lesen und denken, ja, das sollte ich jetzt Gott finden. Wer ist der Gott? Und ich weiss, dass es viele Antworten gibt. Es gibt viele Religionen. Viele Religionen, die dir einen Weg zeigen. Aber da gibt es noch den Jesus, der der Weg ist. Und ich glaube, wenn wir Jesus anschauen, wenn wir ihn anschauen, dann haben wir den klarsten und den schärfsten Blick auf das Wesen von Gott. Und ich habe gemerkt, dass ich immer wieder meine Bibel führen und sagen, wie ist denn der Gott, wie ist denn der Jesus? Ich will den kennenlernen. Ich möchte den Jesus kennenlernen, weil ich will wissen, wie der Gott ist. Ich weiss, dass Gott, wir sagen Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, macht es manchmal ein bisschen kompliziert. Und wir sollen sie nicht trennen, nicht eine Wertung machen zwischen Jesus und dem Vater oder dem Heiligen Geist, sondern wir sollten sie mehr zusammenbringen. Wenn wir sehen, wie Jesus ist, sehen wir, wie der Vater ist und sehen wir auch, wie der Heilige Geist ist. Wir lesen es im Hebräer 1,3. Der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider. Und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesens Gottes. Also du schaust Jesus an und alles, was du bei Jesus siehst, ist ein Ausdruck vom Wesen von Gott. Du kannst eins zu eins nehmen. Da ist nicht der gnädige Jesus und der mürrische Gott, der Vater. Da ist der gnädige Jesus und der gnädige Gott. Der liebende Gott und der liebende Jesus, der liebende Heilige Geist. Das, was Jesus ist, ist der Vater. Das, was Jesus ist, ist der Heilige Geist. Und der Johannes schreibt in seinem Evangelium, dass keine Bücher von der Welt könnten fassen, aufzuschreiben, was es noch gäbe, aufzuschreiben über den Jesus. Und ich bin mir meiner nicht sinnlosen, aber ein bisschen vermessenen Aufgabe bewusst, in einer halben Stunde etwas über Gott erzählen. Weil ich glaube, der Gott, der ist so viel grösser, als dass man es irgendwie könnte erklären. Irgendwie könnte versuchen, umreissen. Aber gleich möchte ich es probieren. An dem heutigen Abend zu sagen, hey, lass uns einen Blick auf den Gott werfen. Durch die Brille von dem Jesus. Wenn wir das Leben und all das, was Jesus gemacht hat, anschauen. Ich weiss nicht, wie du zu Theologie stehst. Vielleicht klingt das sehr trocken für dich. Ich habe Theologie studiert und ich habe gemerkt, dass der Anfang von der Theologie, von guter Theologie, ist Staunen über Gott. Dass wir anfangen, zuerst mal Staunen über Gott. Nicht eine Wissenschaft daraus machen, sondern Staunen über den Gott. Wer er ist, wie er ist. Das ist der Anfang von der Theologie, Staunen über den Gott. Und wenn wir aufhören zu staunen über den Gott, über den Jesus, über den Heiligen Geist, dann haben wir etwas Grundlegendes vergessen oder sogar verloren. Und ich möchte euch die Möglichkeit geben, ich glaube, dass du kannst entscheiden, ob du dein Herz möchtest bei Jesus platzieren oder nicht. Du kannst einen Entscheid treffen am heutigen Abend, sagen, hey, möchte ich ein Bild, dein Gottesbild korrigieren lassen oder einen neuen Blick auf den Gott werfen oder nicht. Du kannst dich entscheiden, heute zu sagen, ich platziere mein Herz bei Jesus, ich platziere es bei Gott. Und ich möchte, dass wir die Augen schliessen. Ich nicht, sonst kann ich es nicht vorlesen. Und dass du einfach diesen Wort zuhörst, den ich dir möchte vorlesen. Und dann im kurzen Moment von der Stille, wo du mit deinen eigenen Worten kannst Jesus etwas sagen. Was du erwartest von dem Abend. Was du erwartest von den nächsten 20, 30 Minuten. Dass du kannst staunen heute, wer der Gott ist. Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas erschuf. Und ist der Erste aller Schöpfung. Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können. Ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Er war da, noch bevor alles andere begann. Und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang und als Erster von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste ist. Denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Darin seid auch ihr eingeschlossen. Obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart. Ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Vater, ich danke dir, dass du zwar manchmal nicht so klar sichtbar bist, oder wir haben zumindest das Gefühl, manchmal haben wir das Gefühl, du bist weit weg, obwohl du sagst, dass du in uns wohnst. Aber ich danke dir, dass du durch Jesus uns ein Bild gegeben hast von deinem Wesen. Dass wir anhand von deinem Sohn Jesus Christus sehen können, wie du bist. Dass ihr eins sind. Dass ihr Gott sind. Und Jesus, wir wollen immer wieder mehr verstehen von dir, dich immer besser kennenlernen. Und gib uns heute Abend einen neuen Blick auf dich. Einen neuen Blick auf dich. Wir lieben dich, Jesus. Amen. Ich weiss nicht, wie viel du dir schon Gedanken gemacht hast über die Entstehung vom Universum. Es gibt verschiedenste Theorien. Du kennst wahrscheinlich die bekannteste Evolutionstheorie, dass mit der ganzen Evolution von diesen verschiedenen Geschöpfen und dann zuerst mal im Wasser und dann am Land und überhaupt und so. Man fängt an Theorien zu machen. Es gibt ganz komische Theorien mit Außerirdischen. Dann gibt es auch noch die Schöpfungstheologie oder die Schöpfungstheorie. Das ist die, wo ich daran glaube, ist das, was in der Bibel steht, dass Gott die Welt gemacht hat. Aber spannend ist, dass wir immer oder meistens versuchen, das Universum oder die Menschheit zu erklären von bis zum Punkt an, wo das Universum entstanden ist. Wir denken nicht weiter zurück, oft. Aber Gott sagt, er ist schon immer gewesen. Er ist schon immer gewesen, er hat schon immer existiert. Also hat er schon vor der Schöpfung, vor dem Universum existiert. Und schon dort ist genau der Jesus auch schon gewesen. Und der Paulus sagt im Epheser 1,4 und 5, schon vor Erschaffung der Welt, also das hat dich und mich noch lange nicht gegeben, hat Gott uns aus Liebe dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Ich habe gedacht, das ist schon noch krass. Ich kann nicht einmal erklären, wie die Welt entstanden ist oder wie das genau abgelaufen ist. Und der Vater im Himmel hat schon, bevor er Grundstein für die Erde, für das Universum geleitet, hat er schon an dich und an mich gedacht und gesagt, hey, die sollen meine Kinder sein. Die sollen heilig und gerecht sein. Sie sollen Gemeinschaft haben mit mir. Durch Jesus Christus. Schon vor der Schöpfung hat er gesagt, mein Plan ist durch Jesus Christus, die Menschen wieder in meine Gegenwart zu bringen. Schon vor der Schöpfung. Und frage mich jetzt nicht, wieso das dann das Ganze gebraucht hat mit dem Alten Testament. Jesus hätte ja auch können kommen nach dem Sündenfall Gott. Adam und Eva haben den Äpfel gegessen und hätten können Jesus schicken und die Geschichte wäre ein bisschen kürzer geworden. Das sind berechtigte Fragen. Werfen viele theologische Fragen auch auf. Aber ich glaube, wir dürfen nie das grosse Bild und das Wesen von Gott verlieren in dem, dass wir wissen, er hat schon vor der Schöpfung gesagt, du sollst mein Kind sein. Den höchsten Status bekommen, den die Weltgeschichte je gesehen hat. Schon vor der Schöpfung. Durch Jesus Christus. Wie hat er das gemacht? Wir kommen langsam auf die Weihnachtszeit hin. Und was wir an Weihnachten feiern, ist die Niederkunft von Jesus auf die Erde. Ich glaube, jeder von uns kennt die Weihnachtsgeschichte. Oder zumindest teilweise. Und wir lesen in der Bibel, dass Jesus auf die Erde gekommen ist, hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen. Du musst dir vorstellen, Jesus war im Himmel in aller Herrlichkeit. Am schönsten Ort, den es gibt. Zur Rechten vom Vater, auf seinem Thron. Und er kommt auf die Erde. Und wir lesen in der Bibel, dass nicht einmal in einer Herberge mehr Platz hat und er ist im Stall geboren. Ich weiss nicht, ob du so der Typ bist, der gerne den Küngeli Mist rausträgt. Oder irgendwie, ich weiss nicht, als Kind, man wünscht sich doch immer einen Hase, also eine Meersau oder eine Maus. Und das grosse Theater mit den Kindern ist nachher immer das blöde Käfig putzen. Am Anfang machen sie es gut und nachher wird es immer schwieriger. Und ich denke, wenn Jesus in dem Stall war, wird es wahrscheinlich Kuhmist gehabt haben, es wird gestunken haben, er wird in seine Windeln gemacht haben. Der kleine Jesus, im Stall geboren. Der vorher alles gehabt hat, erniedrigt sich und wird gleich seiner Schöpfung. Er ist sich nicht schade gewesen, auf die Erde zu kommen. Zu seiner Schöpfung. Zu seiner Schöpfung. Zu dem, was er gemacht hat. Manchmal versucht man, den Vergleich zu machen, das wäre wie wenn du und ich, wenn wir würden Ameisen werden. Das ist jetzt auch ein bedenkliches Leben. Du denkst, du springst in dem Haufen rum. Das ist jetzt nicht das, was ich mir wünsche für mein Leben. Aber ich glaube, der Vergleich greift noch nicht ganz. Weil wir haben die Ameisen nicht geschaffen. Aber Gott hat uns gemacht und sagt, und ich komme zu ihnen. Ich gehe zu ihnen. Ich möchte bei ihnen sein. Und ich mache mich nieder für sie. Wieso hat er das gemacht? Wieso hat Gott das gemacht? Was war sein Antrieb hinter all dem? Hat er im Himmel oben runtergeschaut und gesagt, hey, die Menschen, die sind so gut. Die machen es so gut mit der Erde. Die sind so nett miteinander. Spätestens wenn du die Geschichte von Noah liest, weißt du, es ist nicht so gut zu und her gegangen dort. Also kann es das nicht sein. Wahrscheinlich hat niemand nach ihm gefragt. Wir lesen sogar im Johannes 1,11, wo selbst Jesus auf die Erde gekommen ist, das Wort Fleisch geworden ist, dass seine Schöpfung ihn nicht aufgenommen hat. Also nicht einmal, wo Jesus als Mensch auf der Erde war, hat die Schöpfung etwas wissen von ihm. Und gleich ist er gekommen. Wieso? Wieso macht Gott das? Wir lesen im 1. Johannes 4,10. Dort steht, manchmal ist die Bibel ein bisschen mit vielen Buchstaben. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Was war der Antrieb von Gott, sein Kostbarste, sein Ein und Alles, sein eingeborener Sohn zu schicken? Seine Liebe. Seine Liebe für dich. Er hat gesagt, ich liebe die Menschen so fest, es bleibt mir nichts anderes übrig, als alles zu geben für sie. Verstehst du? Der Gott hat nichts zurückgegeben für dich und mich. Er hat sich vollkommen verschenkt. Wir denken oft an Jesus bei dieser Geschichte. Denk an den Vater, der seinen Sohn geben musste. Bei dieser Geschichte von Abraham und Isaac, wo er ihn opfern sollte, denke ich mir immer, wie krass ist denn das? Der Abraham sollte seinen Sohn opfern. Und Gott hat im letzten Mal gesagt, stopp, tu es nicht. Aber Gott, der Vater, hat es gemacht. Er hat seinen Sohn losgelassen. Seinen geliebten Sohn. Aus seiner Liebe. Und hat nichts zurückgehalten. So, dass der Jesus auf die Welt gekommen ist. Und wir sehen, dass im Erdenleben ungefähr 33 Jahre, wie Jesus war. Da gibt es so schöne Geschichten. Es gibt aber auch die Aspekte, wo wir sehen, dass er wirklich Mensch war. Er hat Hunger gehabt. Er war erschöpft gewesen. Er hat Versuche gekannt. Er ist wahrscheinlich auch mit etwas schwierigen Menschen hat er zu tun gehabt. Also er hat das Menschsein voll und ganz gekannt. Bis in die tiefsten Ängste. Im Garten Gethsemane lesen wir, dass Jesus Todesangst gehabt hat. Todesangst. Also Jesus hat alles gekannt, was du kennst. Wir lesen im Hebräerbrief, dass dort steht, hey, wir haben nicht einen Hohepriester, der deine und meine Versuchung nicht kennt. Er kennt alles. Er versteht dich. Er kann mit dir mitfühlen. In allem. Wir lesen aber auch die schöne Geschichte von Jesus, nebst seinem Menschsein, einfach auch wie er war als Sohn Gottes auf dieser Erde. Er ist Kindern begegnet. Er hat Kinder in den Arm genommen. Kinder, die nicht einen höheren Stellenwert hatten in dieser Gesellschaft dort zumal. Und er sagt, hey, nehmen, ich will sie nehmen. Ich habe sie gern. Lehnt sie zu mir. Er ist Frauen begegnet. Als Rabbi, als jüdischer Rabbi. Als Rabbi, als jüdischer Rabbi hast du nicht Umgang gehabt mit einer Frau. Du hast nicht mit einer Frau, wie wir heute so miteinander schwätzen, einfach geschwätzt. Das war schön aufgeteilt. Und Jesus am Jakobsbrunnen in Johannes 4 lesen wir, dass er mit einer samaritischen, also eigentlich verhasst Volk, eine Frau und der jüdische Rabbi, der Jesus, mit ihr am Brunnen hockt und sie reden zusammen. Wir lesen, wie Jesus Zeit verbracht hat mit den Sündern. Festen geführt hat, Wasser zu Wein gemacht. Er hat gesellschaftliche Konventionen ist er umgangen, weil er den Mensch gesehen hat. Mich begeistert die Geschichte, ich glaube, es ist Johannes 8, wo Jesus die Hebrecherin vor ihm gebracht wird. Und das ist eine Geschichte von der Schönheit von Gott. Wie viel Würde er dieser Frau gibt und sie nicht verurteilt. Und ich glaube, dass das Erdenleben von Jesus ist für dich und mich so ein Live-Einblick, wie Gott ist. Dass wir die Evangelien haben und von dem Jesus lesen, können wir sehen, wie Gott ist. Anhand von dem. Und ich liebe das. Ich liebe das, wie Jesus war als Mensch. Wie er war mit dir und mir. Und ich wünsche mir manchmal, dass er wieder da wäre. Als Mensch. Aber irgendwann ist seine Zeit auf dieser Erde abgelaufen. Er gewusst, meine Zeit ist temporär auf dieser Erde. Und dann lesen wir die Geschichte, dass er ans Kreuz gegangen ist. Kurz nach dem Garten Gethsemane am nächsten Tag, er wird gekreuzigt. Übrigens eine riesige Foltermethode gewesen. Das war so das Todesinstrument gewesen dazumal. Und wir lesen sogar, dass er ausgepeitscht worden ist. Und es gibt zwei Auspeitschungen. Es gibt eine jüdische Auspeitschung. Das ist sanft ist das falsche Wort, aber weniger her. Das ist so mit Ruten. Und die römische Auspeitschung ist wirklich mit so, vielleicht hast du Passion gesehen, mit so Krallen dran, mit Sachen, die dich richtig verletzen. Und so ist Jesus gemartert worden. Stirbt dort am Kreuz. Wieso? Er hat alles auf sich genommen. Die tiefsten Ängste hängen am Kreuz und ist am Verrecken. Er ist wirklich am Verrecken. Es gibt kein anderes Wort als das, was er erlebt hat am Kreuz. Und sagt, mein Vater, wieso hast du mich verlassen? Ob er Gott ihn verlassen hat oder nicht, das ist ein anderes Thema. Aber ich glaube, gefühlsmässig ist Jesus da und hat sich verlassen gefühlt von dem Vater. Und das ist das Schlimmste, was der Mensch erleben kann. Das Trennsein von Gott. Und Jesus hat es erträgt, nicht grundlos. Er hat ja gesagt, hey, ich möchte das nicht tragen am Kreuz, aber ich sehe den Plan, ich sehe die Menschen, ich sehe die Vereinigung mit Gott und für das stirb ich am Kreuz. Es macht Sinn. Ich trage ihre Schuld, ich trage ihre Krankheit, ich trage das am Kreuz. Für sie. Er ist für dich und mich zum Opferlamm geworden und hat nichts zurückgegeben. Und er stirbt und wird in eine Grabhöhle hineingelegt. Und der Stein verschlossen. Und er ist tot. Und ich frage mich, wie ist der Jünger gegangen in diesem Moment? Die Jünger, das ist etwa 400 Jahre zwischen dem letzten Buch vom Alten Testament und dem Neuen Testament, sind etwa 400 Jahre vom Schwiegen von Gott. Das war so eine Schwiegezeit von Gott. 400 Jahre ist nichts passiert. Und dann sind immer wieder Leute gekommen, die behauptet haben, sie seien der verheißene Messias, der das Alte Testament davor hat. Und dann kommt der Jesus und die Jünger denken, wir glauben, das ist der Messias. Hey, wir folgen ihm nach. Sie haben es aufgegeben, sind ihre Familie verlassen, sind ihm nachgefolgt, dem Jesus, wo so eine Faszination ausgestaltet hat, wo Wort vom Leben gehabt. Der Petrus sagt, wohin soll ich denn sonst gehen? Nur bei dir sind Wort vom Leben zu finden. Und dann liegt er plötzlich tot im Grab. Und ihre Perspektive ist kaputt. Die zwei Frauen gehen und schauen, wo ist der Jesus im Grab und er ist nicht mehr dort. Und die Engel sagen, was suchen dir, der Lebendige bei den Toten? Jesus lebt. Jesus ist auferstanden. Und verstehst du, das ist eine gute Nachricht, weil ohne die Auferstehung hätte der Tod am Kreuz keinen Sinn gemacht. Dann wäre Jesus eben einfach irgendeiner gewesen, der behauptet hätte, er wäre der Messias. Aber er hat den Tod überwunden und ist wieder auferstanden. Im 1. Korinther 15, 55 lesen wir, Tod, wo ist dein Sieg, Tod, wo ist dein Stachel? Er hat den Tod ein für alle Mal überwunden. Der Erste, der auferstanden ist von den Toten. Der Lazarus, das war ein toter Auferweckung, der ist später physisch wieder gestorben als Mensch. Aber Jesus ist auferstanden. Und nie mehr gestorben. Er hat den Tod überwunden. Damit du und ich, dass wir ein Leben haben. Dort hat das Neue Testament angefangen. Dort hat der neue Bund angefangen, wo er besiegelt wurde, ist die Auferstehung, wo du und ich jetzt dürfen drin leben. Wir dürfen die ganze Geschichte sehen. Wir haben eine Bibel, wo wir von vorne, von der Schöpfung bis hin in die Offenbarung, können wir reinschauen und sehen, wie ist die Geschichte von Gott. Wir leben in einer privilegierten Lage, wo wir sehen, was Jesus für uns gemacht hat, wo wir es dürfen begreifen. Und Jesus ist nicht einfach gegangen. In der Apostelgeschichte 1 lesen wir, dass Jesus den Jüngern dann gesagt hat, hey, ich gehe jetzt wieder zum Vater. Wir lesen, dass er aufgegangen ist zum Vater und sie haben ihm nachgeschaut. Er ist wieder zurück in seine Herrlichkeit, das, wie es ihm auch gebührt. Aber er ist nicht einfach gegangen, sondern er hat gesagt, in Matthäus 28, hat er gesagt, ich werde immer bis zum Ende des Tages bei euch sein. Ich bin bei euch, ich bleibe bei euch. Johannes 14 sagt er, ich werde einen Stellvertreter schicken. Der Heilige Geist, der wird euch alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er wird euch erklären, was Sinn macht. Er sagt sogar, es ist gut, dass ich gegangen bin, weil sonst würde der Heilige Geist nicht kommen. Und was ist gut am Heiligen Geist? Er ist örtlich und zeitlich nicht gebunden, sondern er wohnt in dir und in mir. Egal wo du bist auf dieser Welt, Gott lebt in uns. Immer und überall. So ist Gott. Er sagt, ich lasse euch nicht zurück als weise Kind, sondern in dieser Zwischenzeit, wo ihr wartet auf meine Wiederkunft, bin ich gleich mit euch. Durch meinen Geist. Er lässt uns nicht allein, sondern er ist mit uns immer und überall. Und in dieser Zwischenzeit, ich denke viel, was macht Jesus im Himmel? Was macht er beim Vater in dieser Zeit? Ich war gestern an einer Hochzeit gewesen. Es ist immer etwas Schönes, eine Hochzeit mitgestalten dürfen. Und es hat ein ehemaliges Jungschimmädchen von mir geheiratet. Das ist so cool. Du siehst, das Kind wächst auf, ist bei dir in deiner Jungschi gewesen und jetzt ist sie eine junge Frau und sie heiratet. Und für mich ist der Moment, wo die Braut reinzulaufen kommt, meistens mit dem Brutvater, so ein bewegender Moment. Der Bräutigam steht vorne, die eine mega nervös, die andere mega cool. Aber es steht dort, der Bräutigam und Brut kommt entgegenzulaufen und sie sehen sich von Angesicht zu Angesicht. Und ich liebe Hochzeit aus dem Grund, weil das für mich das Bild ist, das ich glaube, es wird im Himmelsbild sein. Es ist für mich ein Bild auf den Himmel hin. Das Bild auf den Himmel hin. Jesus erwartet seine Brut. Er sagt, hey, ich gehe voraus in den Himmel. Ich bereite euch Wohnungen vor. Ich bereite euch ein Zuhause vor. In der jüdischen Kultur ist es so, dass der Bräutigam ein Zuhause geschaffen hat für seine Braut und hat dann, dort haben sie nachher zusammen gewohnt. Also ist der Bräutigam, der Jesus, vorausgegangen, macht dir und mir Wohnungen und sehnt sich auf unsere Ankunft. Wir, die seine Braut dürfen sein. Er sehnt sich nach unserer Ankunft. Und Jesus sagt auch, dass beim Abendmahl sagt er, ich werde kein Getränk vom Weinstock mehr trinken. Bis im Himmel. Bis wir es wieder zusammen trinken. Und bei den Juden war es so, dass wenn sich ein Brautpaar verlobt hat, haben sie ein Glas Wein getrunken, sie haben angestoßen. Und dann nicht mehr Wein getrunken bis zu ihrem Hochzeit. Und das ist das, was Jesus sagt. Wir haben angestoßen, wir trinken den Wein. Und dann, wenn wir wieder vereint werden, sind, im Himmel, dann werden wir wieder zusammen Wein trinken. Dann, wenn wir wieder zusammen sind. Der Jesus ist im Himmel und er verzehrt sich nach uns. Er sagt, ich freue mich auf meine Braut. Ich liebe meine Braut. Ich freue mich auf sie. Ich bin treu. Ich warte. Ich gehe nicht fremd. Weil ich will nur dich. Ich will nur dich. So ist der Jesus. Er erwartet uns. Er sieht uns als seine Braut. Und so möchte ich mich freuen, als Braut, sagen, hey, irgendwann will ich dort sein, bei dem Jesus. Im Johannes 5, Vers 22, steht ein Vers, vielleicht ist dir das ein bisschen unwohl, wenn es ums Gericht geht. Wir wissen, irgendwann werden wir von dieser Erde gehen, es wird vorbei sein. Die Zeit auf der Erde, das ist temporär. Wir haben nicht das Bürgerrecht auf der Erde, wir haben das Bürgerrecht im Himmel. Und irgendwann werden wir bei dem Vater sein. Und die Bibel redet auch vom Gericht. Und manchmal macht mir das ein bisschen Bedenken, manchmal denke ich, es ist eigentlich auch noch gut, weil dann kommen gewisse ihres Fett ab über. Ich eben auch. Aber wir lesen im Johannes 5, 22, und der Vater richtet niemanden, sondern das Gericht hat er ganz in die Hände seines Sohnes gegeben. damit alle den Sohn ebenso ehren, wie sie den Vater ehren. Doch wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Ich versichere euch, wer meine Botschaft hört und an Gott glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er wird nicht für seine Sünden verurteilt werden, sondern ist bereits den Schritt vom Tod ins Leben gegangen. Also du und ich, wir müssen gar keine Angst haben vor dem Gericht. Wir müssen keine Angst haben vor dem Gericht. Das Gericht ist dem Sohn übergeben. Er hockt auf dem Richterstuhl. Und glaub mir, manchmal entlastet es mich wirklich. Weil in dieser Welt passiert so viel Ungerechtigkeit. Sklaverei, Menschenhandel, Frauen, die betrogen werden, Männer, die betrogen werden, Kinder, die misshandelt werden, all so Zeug. Aber ich weiss, irgendwann kommt der Tag, wo Jesus das richtet. Das kann ich getrost in seine Hände legen. Aber was Jesus sagt, auch im Römer 8,1 heisst es, wer Jesus liebt, für den gibt es keine Verurteilung mehr. Für den, der Jesus liebt und an seinen Namen glaubt, der hat den Schritt vom Tod ins Leben schon gemacht. Und da schließt sich der Kreis wieder. Da schließt sich der Kreis, wo Gott sagt, schon vor der Schöpfung habe ich gedacht, ich will sie retten durch Jesus Christus. Und dann ist das Gericht vom Richterstuhl Jesus. Und im 1. Johannes lesen wir, dass Jesus nicht nur der Richter ist, sondern auch der Anwalt, dein Fürsprecher. Der sagt, ich steige vom Stuhl ab als Richter. Ich bin dein Anwalt, ich bin dein Freund. Und ich habe mich gefreut, ich bin dein Bräutigam. Schön, dass du da bist. Für dich gibt es keine Verurteilung mehr. Sondern für dich habe ich das ewige Leben bereit. Und ich weiss nicht, wie du dir den Himmel vorstellst. Vielleicht bist du gute Fantasie, vielleicht auch nicht. Vielleicht hast du sehr abschreckende Bilder über den Himmel. Dicke Engel, die Harfe spielen, dumme Wolken aus Watte. Vielleicht denkst du, der Himmel wird der schönste Ort sein, den es gibt. Mit Seen, Flüssen, Bergen, Meer, was immer du gerne hast. Vielleicht denkst du, dort habe ich dann mein Traumauto, meine Traumwohnung. Oder all das. Ich male mir den Himmel so schön aus. Aber am Ende des Tages spielt es mir keinen Ruggel, was ich habe im Himmel. Spielt es mir keinen Ruggel, ob all diese Vorstellungen real werden. Weil ich weiss, Jesus ist da. Ich weiss, dass meine tiefste Sehnsucht von meinem Herz wird beantwortet werden. Dort, wo ich meinem Bräutigam entgegenlaufe, bei ihm darf sein. In seinen Armen. In seiner Gegenwart. Und das wird genug sein. Jesus ist genug für uns alle. Der Paulus sagt, ich habe Gott gebeten, dass er mir den Stachel aus meinem Fleisch nimmt. Was der Stachel war, weiss man nicht. Aber Gott hat gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Du brauchst nicht mehr. Ich habe diese Woche eine Geschichte in Johannes 6 gelesen, wo die Jünger auf den See gehen, sind auf dem Schiff und es kommt ein Sturm. Und dann läuft Jesus auf dem Wasser daher und sie sehen ihn und verschrecken. Und das, was Jesus sagt, ist simpel und gleich so tief. Stell mir vor, dass er sie so angeschaut hat und sie ihn das tiefste in die Augen und er sagt, ich bin's. Habt keine Angst. Ich bin's. Habt keine Angst. Er sagt, es langt. Ich bin's. Ich lange. Ich bin genug. Ich bin alles, was du brauchst. Ich bin das, was dein Herz sich verzehrt an. Gott ist alles. Gott ist alles für dich und mich. Und schau, ich liebe meine Familie, meine biologische Familie. Ich versuche sie zu beschützen. Ich versuche für sie zu kämpfen. Ich setze mich ein für eine gute Ehe, für eine gute Erziehung, für gute Werte in meiner Familie. Aber ich weiss, selbst wenn ich das nicht mehr hätte, ich weiss, dass es nur temporär ist. Ich weiss, dass es eine Leihgabe ist. Ich geniesse es, ich lebe es. Aber ich weiss, so, am Schluss ist Jesus alles für mich. Jesus ist meine Hoffnung, wenn ich keine Hoffnung mehr habe. Jesus ist meine Perspektive, wenn ich meinen Blick irgendwo verloren habe. Jesus ist meine Sicherheit, wenn mir das Leben aus den Händen rausgleitet. Jesus ist meine Versorgung, mein guter Hirt, der mich auf die grünen Weiden führt, an frische Wasser hin. Jesus ist mein Freund. In dunklen Stunden, aber auch in der grössten Freude. Jesus ist mein Leben in Fülle. Bei ihm finde ich, was das Leben funktioniert. Jesus ist mein Leben. Und wenn ich ihn habe, habe ich alles. Und ich wünsche mir, dass wir wieder mehr anfangen zu sagen, ich will nicht nur etwas über Jesus wissen, sondern ich möchte den Jesus kennen. Ich möchte ihn kennen. Ich möchte wissen, wer er ist. Ich möchte wissen, wie er über mich denkt. Und ich glaube, je mehr wir den Gott kennenlernen, desto mehr wird unser Gottesbild wieder gerade. Desto mehr staunen wir über den Gott. Desto mehr verstehen wir seine Liebe. Desto besser kennen wir ihn und desto mehr lieben wir ihn. Weil uns nichts anderes übrig bleibt, als seine Liebe zu erwidern. Und er hat für uns, sagt, die Liebe ist so schön. Er hat sich so verschenkt. Mir bleibt nichts anderes übrig, als mir ihm zu verschenken. Bei ihm sein. Und bei ihm anzukommen. Wenn wir Jesus haben, haben wir alles. Und du magst, stand doch auf. Ich möchte beten für uns, dass die Gegenwart von Jesus uns so richtig kann ins Herz hineingehen. Nicht im Kopf bleiben, sondern in unserem Herz als das Fundament sein. Für unser Leben. Jesus, es gibt kein Wort, um dich zu beschreiben. Und wenn, dann sind sie nur dürftig. Aber es ist ein Versuch. Es ist ein Versuch, dich irgendwie zu erklären. Aber ich weiss, dass du noch viel grösser bist, als dass ich es irgendwie könnte formulieren, denken, wissen. Und darum bitte ich dich, Vater, gieß deinen Geist in unsere Herzen. Dein Geist in unseren Herzen. Heiliger Geist, komm und nimm Platz. Und erinnere uns immer und immer wieder daran, wer der Jesus ist, wer der Vater ist. Wie die Liebe ist. Wie verschenkend, wie grosszügig. Wie gross es unseren Verstand übersteigt. Vater, wir wollen das, was du für uns gemacht hast, nicht für gering achten, sondern zum Fundament von unserem Leben. Du bist, wer du bist. Und hast uns schon immer geliebt. Und wirst nie aufhören, uns zu lieben. Gieß deine Liebe aus. Personen heute Abend da, die irgendwie das gar nicht so richtig glauben können. Und nicht so richtig glauben, dass Gott sie wirklich liebt und an dich gedacht hat, wo er die Welt gemacht hat. Aber ich möchte sagen, das ist die Wahrheit. Gott liebt dich. Gott sieht dich. Gott möchte dir begegnen. Und seine Liebe neu spüren lassen, neu zeigen und ein neues Verständnis schenken.